Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yajma'u baynana.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 18. April 2021, gleich dem 29. Farwal Din 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Konsultationen des iranischen Vizeaußenministers mit europäischen Unterhändlern in Wien. Iran und Serbien wollen ihre Wirtschaftskooperationen ausbauen. Und Iran identifiziert Schuldigen hinter Sabotagegesetz von Natanz. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Konsultationen des iranischen Vizeaußenministers mit europäischen Unterhändlern in Wien. In Wien ist der stellvertretende iranische Außenminister am Rande der Sitzung der Gemeinsamen Kommission des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans JCPOA-Atomabkommen mit den Leitern der europäischen Verhandlungsdelegationen zusammengetroffen. Der Vizeaußenminister der Islamischen Republik Iran, Sayed Abbas Sarraghchi, traf sich am Samstag mit den Leitern der Verhandlungsdelegationen Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens und Russlands am Rande der Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission in Österreich. Nach dem Treffen äußerte sich Sarraghchi zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Verhandlungen. Das Treffen fand auf Ebene der Vizeaußenminister der G4+1 in Anwesenheit der iranischen Delegationen statt. Die Teilnehmer dieses Treffens überprüften den Prozess der Gespräche in den letzten Tagen und erhielten die Berichte von Expertengruppen zu den Bereichen Sanktionen und Nuklearfragen. Obwohl die nuklearen Maßnahmen, die Iran ergreifen muss, um wieder vollständig konform zu sein, klar sind, gibt es weniger Klarheit hinsichtlich der Liste der US-Sanktionen, die aufgehoben werden müssen. Iran ist standhaft in seiner Position geblieben, dass es erst nach Überprüfung der Aufhebung aller Sanktionen durch die USA handeln wird, einschließlich der Sanktionen, die zusätzlich verhängt oder unter dem früheren Präsidenten Donald Trump umbenannt wurden. Vorerst wurde vereinbart, die bilateralen und multilateralen Gespräche sowie die technischen Konsultationen in den kommenden Tagen fortzusetzen und die gemeinsame Kommission bei Bedarf erneut einzuberufen. Es gab keine direkten Gespräche zwischen Iran und den USA. Iran und Serbien wollen ihre Wirtschaftskooperation ausbauen. Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Serbiens haben sich für den Ausbau ihrer Wirtschaftskooperation ausgesprochen. Bei einem Treffen mit seinem serbischen Amtskollegen Nikola Selaković am Samstagabend in Teheran wies der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif auf die historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und die wichtige Stellung des Balkans in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran sowie auf die Aufrechterhaltung und Fortsetzung und Entwicklung der Zusammenarbeit hin. Er sprach sich dabei für den Einsatz innovativer und kreativer Mechanismen in verschiedenen politischen, wirtschaftlichen, kommerziellen und kulturellen Dimensionen aus. Zarif wies dann auf die vorhandenen Kapazitäten im Bereich der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern hin und betonte den Ausbau der Zusammenarbeit in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Während des Treffens wies auch der serbische Außenminister Nikola Selaković auf die vorhandenen Kapazitäten in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Industrie, hin und bezeichnete die Unterzeichnung des Kooperationsdokuments der Außenministerien beider Länder für die Zukunft der Zusammenarbeit als nützlich. Fragen im Zusammenhang mit den einseitigen und unterdrückenden Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen Teheran, regionale Fragen auf dem Balkan und in den umliegenden Gebieten, Maßnahmen der beiden Länder im Bereich Impfstoffe und der Kampf gegen Corona gehörten zu den weiteren Themen, die von den Außenministern der Islamischen Republik Iran und Serbiens erörtert wurden. Iran identifiziert Schuldigen hinter Sabotagegesetz von Natanz. Das iranische Geheimdienstministerium hat den Schuldigen für den jüngsten Sabotageakt in der Atomanlage in Natanz identifiziert. Er sei vor dem Angriff aus dem Land geflohen, heißt es. Der Nuklearstandort Natanz wurde am Sonntag von einem Angriff getroffen, den Iran als nuklearen Terrorismus und Kriegsverbrechen bezeichnete. Der Angriff, für den Iran Israel verantwortlich machte, zielte auf das Stromverteilungsnetz der Natanz-Anreicherungsanlage ab und verursachte einen Stromausfall. Am Samstag teilte der Rundfunk der Islamischen Republik Iran mit, das Geheimdienstministerium habe den Mann hinter dem Sabotageakt identifiziert und fügte hinzu, dass der Verdächtige von den Streitkräften des Ministeriums als Reza Karimi identifiziert worden sei. Der Täter des Sabotageaktes im Kernkraftwerk Natanz, dessen Bild zum ersten Mal veröffentlicht wurde, ist Reza Karimi, der vor dem Vorfall ins Ausland geflohen ist, berichtete die IRIB. Dem Bericht zufolge ergreift Teheran nun auf internationaler Ebene rechtliche Schritte, um ihn zu verhaften und in den Iran zurückzubefördern. Das Bild wurde Tage nach der Identifizierung einer für den Vorfall verantwortlichen Schlüsselperson durch eine Sicherheitsquelle veröffentlicht. Es werden notwendige Maßnahmen ergriffen, um das Hauptelement hinter der Störung des Stromnetzes des Natanz-Komplexes zu verhaften, zitierte Nude News am Montag die Quelle. Beobachter glauben, dass Israel durch Sabotage die Aussichten auf eine Wiederbelebung der illegalen Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen Iran einschließen würde. Die iranischen Beamten stimmten der Analyse zu. Der Kanal 12 des israelischen Regimes berichtete am Freitag, dass die USA Israel mitgeteilt haben, dass Tel Avivs Geschwätz über seine Beteiligung an dem Natanz-Angriff aufhören muss, da es für die Joe Biden-Regierung, die versucht, eine Rückkehr zum iranischen Atomabkommen auszuhandeln, gefährlich und schädlich sei. Iran begeht Nationalen Armeetag ohne Parade aufgrund des Coronavirus. Iran hat seinen Nationalen Armeetag begangen, indem es die neuesten militärischen Errungenschaften einschließlich einheimischer Luftverteidigungssysteme in ausgewählten Militärstützpunkten im ganzen Land vorführte. Am Sonntag veranstalteten iranische Militäreinheiten in der Hauptstadt Teheran eine Autokolonnenparade, bei der verschiedene Arten unbemannter Luftfahrzeuge, Panzer, Flugabwehrbatterien, fortschrittliche Raketensysteme und verschiedene Arten elektronischer Kriegssysteme ausgestellt wurden. Armeechef Generalmajor Abdulrahim Mousavi und Kommandeure der Luftwaffe, der Marine und der Bodentruppe der Armee sowie hochrangige Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarden waren anwesend, um die Parade zu leiten. Die Armee hat den Menschen stets an der Seite gestanden, Vor 43 Jahren haben wir die iranische Nation unterstützt und tun dies auch weiterhin, sagte Mousavi der Press TV. Die Luftverteidigungsabteilung der Armee stellte 3 im Inland entwickelte Raketensysteme vor, darunter das Sulfuror-Raketensystem für niedrige Flughöhen, das sich großer Mobilität erfreut und mit elektrooptischen Systemen verbunden werden kann. Das Majid-Raketensystem zum Abfangen und Abschießen von Zielen in geringer Höhe sowie von Marschflugkörpern und das Artilleriefeuerleitsystem von Khatam, mit dem verschiedene Luftziele in geringer Höhe getroffen werden können, wurden ebenfalls vorgestellt. Das strategische Langstreckensystem Damavand, mit dem verschiedene Flugzeuge sowie Kreuzstrecken und ballistische Raketen abgeschossen werden, wurde ebenfalls vorgeführt. Biden. USA hätten sich niemals aus JCPOA zurückziehen sollen. US-Präsident Joe Biden kritisierte die Politik seines Vorgängers zum iranischen Atomabkommen und sagte, Washington hätte niemals aus dem Abkommen austreten dürfen. Iran hat sich weiterhin bereit erklärt, Gespräche zu führen, direkte Gespräche mit uns und unseren Partnern darüber, wie wir vorankommen und was erforderlich ist, damit wir wieder in das JCPOA zurückkehren können, sodass wir wieder ein Teil davon sind, von dem wir meiner Ansicht nach niemals herauskommen sollten, sagte Biden am Freitag auf einer Pressekonferenz in Washington. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Premierminister Yoshihide Suga sagte Biden, es sei verfrüht, über das Ergebnis der Atomgespräche zu urteilen. Wir freuen uns trotzdem, dass wir immer noch Gespräche führen, sagte Biden. Iran gab am Freitag bekannt, dass das Land mit einer Urananreicherung von 60% in seiner Nuklearanlage Natanz begonnen habe. Diese Äußerungen kamen einige Tage nach einer Explosion an dem Nuklearstandort, wobei Teheran Israel die Schuld gab. Auf der Pressekonferenz beschrieb Biden auch die Entscheidung Irans, mit der Urananreicherung auf 60% Reinheit zu beginnen, als nicht hilfreich und behauptete, sie verstoße gegen das Atomabkommen von 2015. Teheran gab an, die Schritte zur Reduzierung seiner atomaren Verpflichtungen seien eine Reaktion auf den Rückzug der USA aus dem Deal und das Versäumnis der anderen Unterzeichner, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Iran und die übrigen Mitglieder des Atomabkommens führten in Wien Gespräche, um das Abkommen zu retten. Trotz Bidens Behauptungen, bilaterale Gespräche geführt zu haben, hat die Islamische Republik direkte oder indirekte Gespräche mit den USA in Wien ausgeschlossen. Teheran sagt, dass es seine Entscheidung, mit der Urananreicherung zu beginnen, erst dann rückgängig machen wird, wenn es die Aufhebung aller US-Sanktionen bestätigt hat. Saudische Militärflugzeuge werfen Bomben auf Marib im Jemen ab. Angesichts der Erfolge der jemenitischen Widerstandskräfte in der Schlacht von Marib haben saudische Kampfflugzeuge Gebiete in der Stadt bombardiert. Wie der jemenitische Nachrichtensender Al-Masira am Sonntag unter Berufung auf Quellen vor Ort berichtete, wurde das Gebiet Sarwa in der Stadt Marib mehr als jedes andere Gebiet von saudischen Kampfflugzeugen angegriffen. Dem Bericht zufolge rücken die jemenitischen Streitkräfte in verschiedenen Teilen von Marib vor. Sie haben auch im Gebiet Al-Fuja westlich von Marib erhebliche Fortschritte erzielt. Das Hauptziel der Saudis bei den massiven Bombenangriffen auf die Stadt Marib ist es, die Fortsetzung des Vormarsches der Widerstandskräfte in dieser Stadt zu verhindern. 6 Jahre, nachdem eine von Saudi-Arabien angeführte arabische Kriegskoalition im Jemen interveniert hat, ist die gesamte Infrastruktur des Landes fast vollständig zerstört. Am 26. März 2015 starteten die Luftangriffe, bald folgten Bodenstreitkräfte und eine Seeblockade. Die USA, Frankreich und Großbritannien unterstützen die Operation logistisch. Russland verstärkt Militärpräsenz im Schwarzen Meer. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Moskau und Kiew hat Russland seine Militärpräsenz im Schwarzen Meer verstärkt. Am Samstag passierten 2 russische Kriegsschiffe den Bosporus-Istanbuler Straße in Richtung Schwarzmeerroute. Sie werden von 15 kleinen Schiffen begleitet. Russland hält seit Mittwoch eine Militärübung im Schwarzen Meer ab. Letzte Woche forderte der ukrainische Verteidigungsminister Andriy Taran die Europäische Union auf, Kiew bei seiner Konfrontation mit Russland zu unterstützen. Die Ukraine hat kürzlich US-Militärhilfe in Höhe von Hunderten von Millionen US-Dollar erhalten, darunter gepanzerte Fahrzeuge, Drohnen und Panzerabwehrraketen, und lagert sie in der Nähe der russischen Grenze. Das Schwarze Meer ist die Hauptarena der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen. NATO-Marineeinheiten sind ständig am Schwarzen Meer und halten jährliche Übungen vor den Küsten Georgiens und der Ukraine ab, in denen Russland als der Hauptfeind gilt. Die Beziehungen zwischen dem Westen und Moskau sind seit 2014 auf den vier Ebenen der Ausweitung des militärischen Einflusses der NATO, insbesondere wegen der NATO-Osterweiterung, der Ukraine-Krise, der Ostsee und die Lage in Syrien angespannt. Weltsicherheitsrat stimmt Entsendung von Beobachtern zur Einhaltung des vereinbarten Waffenstillstands in Libyen zu. Der UN-Sicherheitsrat hat beschlossen, 60 Waffenstillstandsbeobachter nach Libyen zu entsenden. Laut der Fars News Agency beschloss der UN-Sicherheitsrat den Einsatz von 60 Waffenstillstandsbeobachtern in Libyen und forderte faire Wahlen in diesem nordafrikanischen Land. Am Freitag stimmten die Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates dem Vorschlag des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres zu, diese Beobachter einzusetzen. Beobachter werden in der Staatssekretär stationiert sein, um die fortgesetzte Präsenz der Vereinten Nationen sicherzustellen, auch in den Bereichen Unterstützung, Sicherheit, Medizin und Operationen, sagte Guterres in einer Erklärung. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen betonte auch, dass die Präsenz in Tripolis realisiert wird, wenn sich die Bedingungen verbessern. In der am Freitag vom Sicherheitsrat verabschiedeten Resolution wurden freie, faire und integrative Wahlen gefordert, die die gesamte Bevölkerung einschließlich der Frauen umfassen soll. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise leicht bewölkt, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz und Mashhad jeweils 17, Isfahan 16, Shiraz 18 und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Im Iran sind in den letzten Jahren mehrere Terroranschläge verübt worden, hinter denen Israel vermutet wird. Das ist das Thema unseres heutigen Interviews mit dem israelisch-schweizer Journalisten Shraga Elam. Sie hören den ersten Teil dieses Gespräches.
Elam, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Ich grüße Sie zurück nach Teheran, Herr Schakuni.
Ja, vielen Dank. Herr Elam, seit einigen Monaten und vielleicht auch Jahren werden Anschläge im Iran verübt, hinter denen Israel vermutet wird. Israel hat die Sache weder bestätigt noch dementiert. Sie sind auch einer, der sich mit der Sache auseinandersetzt und der Sache nachgeht. Deshalb möchte ich die Frage an Sie stellen. Was vermuten Sie?
Ja, also es ist ziemlich offensichtlich, dass in Israel gibt es immer wieder, es gibt verschiedene Fraktionen, selbstverständlich, aber es gibt solche, die Interesse haben an Spannungen mit Iran. Wobei, man muss schon hinzufügen, sie wissen, dass es eine Grenze für diese Spannungen gibt, weil, und das wird immer wieder in Israel diskutiert, die meisten Leute nehmen das nicht unbedingt wahr, aber dass die Iran eigentlich gar nicht Atom, Waffen bräuchte, um Israel ernsthaft zu bedrohen. Und das ist mit sogenannten konventionellen Raketen. Das wird von allen Militärexperten, also mit Namen und Rang, in Israel akzeptiert, dass das Iran hat die Fähigkeit, eigentlich täglich, alleine, aber zusammen mit Hezbollah, Israel mit Tausenden von Raketen zu bombardieren und erheblich gefährden unter strategische Ziele und so weiter. Und das weiß man und das setzt Grenze zu israelischer Arroganz und Provokationen. Also und bis jetzt, also es besteht zwar schon heute eine sogenannte Gleichgewicht des Schreckens und das zwischen Iran und Israel und Israel versucht, diese Situation einfach herauszukitzeln und an die Grenze zu gehen. Wenn man nicht jetzt einen historischen Abriss machen will, sondern was jetzt im Moment läuft, da kann man sagen, Interesse von der israelischen Elite bzw. Regierung sind folgendermaßen. Erstens, Herr Netanyahu selber hat große Interesse jetzt an Spannungen, weil er will von seinem Prozess, also von einem juristischen Prozess, wo jetzt gegen ihn läuft, ablenken bzw. zu Annullierung von diesem Prozess führen. Und eine Spannung mit Iran ist dazu aus der Sicht von Herrn Netanyahu dazu gut geeignet. Zweitens, hat der Generalstabschef von Israel, General Kochavi, nicht so lange her eine Rede gehalten, um mit vollen Drohungen gegen Iran. Das sind einige Wochen und her. Und das wird auch von Experten geschätzt. Das Ziel von dieser Brandrede ist hauptsächlich, das Militärbudget von der Armee sozusagen zu erhöhen. Man weiß, dass es einfach Grenzen gibt für eine militärische Intervention gegen die Iran. Und man weiß, wie schon vorhin gesagt, dass eine iranische Atombombe ist eigentlich keine zusätzliche Gefahr für Israel. Das hat vielleicht Prestige für Iran, aber wahrscheinlich. Aber an der militärischen Situation grundsätzlich wird das kaum ändern. Hinzu kommt, dass Israel auch will verhindern, die Annäherung zwischen womöglich wäre oder ist zwischen dem Biden-Regime und Iran. Und mit dieser erhöhten Spannung und ständigen Provokationen, weil es ist nicht nur Anschläge in Iran, sondern Angriffe auf iranische Schiffe und so weiter, da will man eine erhöhte Eskalation und Spannungen erzielen. Aber mit dem Bewusstsein, dass es nicht allzu weit geht. Und bislang hat die iranische Regierung eigentlich sehr viel Verantwortung gezeigt, also mehr Verantwortung als Israel und relativ eine Zurückhaltung gezeigt. Ob das auf dem dauerhaft geht, das ist nicht gesagt, weil solche Sachen aus der Erfahrung in anderen Orten, da können einfach solche Mechanismen plötzlich etwas auslösen und Dynamik, wo niemand eigentlich ursprünglich wollte, aber und dann kann man die Situation gar nicht mehr beherrschen. Und da gibt es wirklich nur eins. Also es gibt aus meiner Sicht muss man sich die Alternativen wägen Und auch für Herrn Netanyahu aus Privatinteresse, wenn eine gewisse Abmachung zwischen Iran und Israel möglich wäre, der kann das auch an seine Wählerschaft oder an die Leute, Bevölkerung in Israel, zu Recht auch kommen und sagen, schauen Sie, was ich da erreicht habe. Und das ist eindrücklich. Und ich glaube, auch für Iran ist diese Möglichkeit, vor allem auch in der jetzigen schwierigen Lage, Corona, Wirtschaftskrise und so weiter, umso mehr eine vernünftige Annäherung macht Sinn. Und in der Vergangenheit, wenn wir das ansprechen wollen, hat man gesehen, immer wieder gesehen, dass es nicht unmöglich war. Also ich gebe nur ein Beispiel. In der Mitte 90er Jahren, also gegen Ende, war Ariel Sharon, er war damals noch nicht Ministerpräsident, er war Außenminister. Und er wusste, dass zwischen Iran und Israel besteht große Schulden von Israel an Iran wegen der Pipeline, welche noch zur Zeit von dem Schah gemeinsam mit Israel aufgebaut worden sind und nach der iranischen Revolution hat Israel die iranischen Ansprüche nicht anerkennen wollen. Und es geht um Milliarden. Also die genaue Summe ist nicht so leicht zu finden, aber es ist machbar. Und Sharon wollte damals, gemäß Berichten in der israelischen Presse, wollte damals diese Angelegenheit bereinigen, die Gelder zurückzahlen und damit auch eine gewisse, also ich würde nicht sagen Friedensabkommen, aber ein bisschen Beruhigung der Lage erzielen. Und er wurde daran verhindert, einmal von der israelischen, gemäß dieser Meldungen, durch das israelische Finanzministerium, aber auch durch das amerikanische Regime. Aber das zeigt, es zeigt trotzdem, dass solche Sachen theoretisch mindestens, aber auch praktisch möglich sind und diese soll man auch fördern.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es folgt nun unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Wir sind zur Stelle, liebe Hörerfreunde. Und Sie? Schön wäre es natürlich, wenn dies auch bei Ihnen der Fall wäre. Denn was wäre eine Hörerpostsendung ohne Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir zählen wie immer auf Sie und freuen uns auf viele volle Plätze in der Hörerrunde. Herzlich willkommen. Wir Muslime hier in Iran befinden uns, wie alle Muslime überall auf der Welt, nun seit einigen Tagen im Fastenmonat Ramadan. Der heilige Fastenmonat ist weltweit eine ganz besondere Zeit für die Muslime und es herrscht eine außergewöhnliche Stimmung in dieser Zeit. Denn, so heißt es in einer unserer Sendungen anlässlich dieses Monats, Gott empfängt seine Diener in diesem Monat liebevoll und großzügig. Dieser Gästeempfang bedeutet aber nicht, dass Gott die Mägen der Gottesdiener füllt, sondern er bedeutet, dass seine Diener in diesem gesegneten Monat durch ihr Fasten, ihre Bittgebete und Anrufungen und andere Formen des Gottdienens im Ramadan innerlich wachsen, ihre schlechten Eigenschaften entwurzeln und stattdessen moralische Vorzüge zur Entfaltung bringen. Wir bedanken uns vielmals für die Grüße zum Ramadan, die uns von unseren Hörern zugeschickt wurden. O.M. Bernd Seiser schrieb: Aus Ottenau sende ich freundliche Grüße zum Ramadanbeginn. Und von Paul Gaga, unserem Wiener Hörer, hieß es: Werte Redaktion, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Ramadan sowie eine stärkende Fastenzeit und damit zu den derzeit guten Empfangsbedingungen auf der 7300 kHz in Ostösterreich. Wie jedes Jahr hat unser Freund in Kassel, Stefan Lipsius, die Muslime zu Beginn des Ramadan nicht vergessen, da er beruflich auch in Ländern mit großem Muslimanteil zu tun hat und die Bedeutung dieses Monats für die Muslime kennt. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, zum bevorstehenden Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan sende ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer deutschsprachigen Redaktion in Teheran die herzlichsten Grüße und besten Wünsche für Sie, Ihre Familien und Angehörigen. Die aktuelle Corona-Pandemie wird leider auch dieses Jahr den Ramadan überlagern. Hoffentlich besteht dennoch die sicher begrenzte Möglichkeit zur Zusammenkunft zum gemeinsamen täglichen Fastenbrechen am Abend nach Sonnenuntergang. Jedenfalls wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. In den bundesdeutschen Medien ist bereits vom Beginn der vierten Corona-Welle in der Islamischen Republik Iran die Rede. Hoffentlich lässt sich dieses Übel bald global irgendwie in den Griff bekommen. Herzliche Grüße und noch einmal alle guten Wünsche. Ihr Stefan Lipsius. Danke sehr, Herr Lipsius. Ja, Corona überschattet auch dieses Jahr wieder den Fastenmonat und das tägliche feierliche Fastenbrechen kann nur sehr begrenzt im Familien- und Verwandtenkreis durchgeführt werden. Das ist bedauerlich, denn diese Gemeinsamkeit hat eine große Bedeutung für die muslimischen Familien. Ihnen weiterhin gute Besserung nach Ihrer Herzoperation. Nochmals herzlichen Dank für die Glückwünsche, liebe Hörerfreunde. Glückwünsche bringen ja die Wertschätzung der Gegenseite zum Ausdruck. Deshalb bedanken wir uns noch lieber dafür. Überhaupt zeigt uns die Post, die hier bei uns eingeht, ja die Wertschätzung, die Sie uns entgegenbringen, liebe Hörerfreunde. Auch wenn es mal länger dauert, bis wieder Post kommt von der Hörerseite. Vor 2 Jahren hatten wir zuletzt Oliver Füller aus Fachbach in der Sendung und heute haben wir auch wieder eine Mail aus Fachbach in Rheinland-Pfalz vorzulesen. Liebe Freunde bei IRIB, ich hoffe, Sie und Ihre Familienangehörigen sind alle wohlauf. Mein Mitgefühl gilt allen, die Opfer der Corona-Pandemie zu beklagen haben und ich wünsche allen Kraft und Trost. Haben Sie herzlichen Dank für die E-Mail mit Grüßen zum Jahreswechsel, über die ich mich sehr gefreut habe. Nachträglich wünsche ich Ihnen zum neuen Jahr nur das Beste. Der Empfang des deutschsprachigen Programms auf der neuen Sommerfrequenz ist zurzeit brauchbar. Mehr Details können Sie dem unten stehenden Empfangsbericht entnehmen. Falls es Ihnen zurzeit möglich sein sollte, Empfangsberichte zu bestätigen, würde ich mich sehr über die Zusendung einer QSL-Karte freuen. Gerüchten zufolge sind die Kurzwellensendungen Ihrer spanischsprachigen Redaktion kürzlich eingestellt worden. Umso mehr hoffe ich, dass die Ausstrahlung der deutschsprachigen Sendungen auf Kurzwelle aus dem Iran noch lange erhalten bleiben. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem eine stabile Gesundheit. Mit freundlichen Grüßen, Oliver Füller. Danke für den Empfangsbericht vom 28. März und Ihre Zeilen und guten Wünsche. Gott sei Dank hat noch niemand aus unserem Mitarbeiterkreis nahestehende Angehörige durch Corona verloren. Wir freuen uns, wieder mal von Ihnen zu hören. Die QSL-Karten sind in der Bearbeitung. Noch sind die Probleme mit dem Versand nicht geklärt. Denn auch in diesem Bereich gibt es Änderungen, die wir zu gegebenen Zeit mitteilen werden. Es gibt diese Woche noch eine Mail nach längerer Pause. Darin heißt es: Sehr geehrte Redaktion in Teheran, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich zuletzt an Sie geschrieben habe, aber ich bin mir sicher, es muss im letzten Jahr gewesen sein. Tja, in der Zeit ist viel passiert. Verschiedene Dinge haben mich davon abgehalten, meinem Hobby so nachzugehen, wie ich es sonst immer tat. Wie dem auch sei, ich freue mich, Ihnen mal wieder einen Empfangsbericht zu schreiben. Letzten Samstag, am 10.04.2021, habe ich auf 7300 kHz Ihre Sendung mit hervorragenden Simpo-Werten von 3x4, 3x4 gehört. Das Programm bestand wie immer aus den Nachrichten. Dort wurde unter anderem darüber berichtet, dass die Impfstofflieferung in die palästinensischen Gebiete verhindert wird. Des Weiteren hörte ich eine Geschichte, bei dem es um ein armes Paar ging. Die Modulation war an diesem Tag besonders gut und klar verständlich. Der Fastenmonat Ramadan hat bereits begonnen. Dennoch wünsche ich Ihnen und allen anderen Muslimen alles Beste für diese Zeit. Beste Grüße von Ihrem Hörerfreund Dejan Bernd. Ein herzlicher Dank geht hiermit an unseren wohl jüngsten Hörerfreund Dejan Bernd. Schön, dass Sie sich mal wieder gemeldet haben und uns gut empfangen können. Wir hoffen, dass das, was Sie eine Zeit lang vom Kurzwellenhobby abgehalten hat, nichts allzu Unangenehmes war. Prima, dass sich nun wohl die Umstände geändert haben. Danke für den Empfangsbericht und die guten Wünsche. Unser Hörerfreund in Pürbaum, Dieter Feltes, hat auch nach der Frequenzumstellung anscheinend wieder kein Glück. Sehr geehrte Damen und Herren, nach längerer Zeit möchte ich wieder an Sie schreiben. Leider ist der Empfang Ihrer Sendungen auch nach der Zeitumstellung nicht gut. Das Musikjournal habe ich mir über das Internet angehört. Mir gefallen die sanften Lieder gut. Rockmusik mag ich nicht. Auch ältere Lieder gefallen mir. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Hörer Dieter Feltes. Mit seinem Sony ICF SW7600G konnte Herr Feltes am 6. April leider nur Simpo 24332 bestätigen. Sehr schade. Nun wollen wir unseren heutigen Musiktitel spielen. Das Lied heißt Sajadim. Das ist die Farsi-Bezeichnung für den Gebetsteppich. Mit diesem Lied, gesungen von Masoud Zoberi, wollen wir die Bedeutung des Gottdienens und der Anrufung Gottes im Fastenmonat Ramadan hervorheben. Wir wünschen guten Empfang.
به مستی و جام و می و باده نیست، عبادت به پهنای سجاده نیست. خدایی که من ساده می فهممش، کی میگه پرستیدن ساده نیست. چشاتو رو دنیا نبندی یه روز، عبادت به فهمیدن و دیدنه. پرستش اگه کور کورانه شد، یه چیزی مثل بت پرستیدنه. چه اونا که دل میکنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن میکنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مؤمن شدن میکنن. هر شب دارن اسمشو رو سجاده هاشون صدا میکنن،
خدا رو نفهمیده باشن درست، یه جا آخرش اشتباه میکنن. همونا که وقتی بگی از خدا میگن روی سجادشون دیدنش، چه سخته براشون که بعد از یه عمر بفهمن یه لحظه نفهمیدنش. چه اونا که دل میکنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن میکنن، درای دلاشون اگه باز نیست تظاهر به مؤمن شدن میکنن.
Ganz andere Empfangsbedingungen wie Herr Feltes hat unsere Hörerfreundin Martina Pohl am Bodensee. Das bestätigen ihre Empfangsberichte vom 29. und 31. März sowie vom 2. April. Dazu schrieb sie: Liebes Team von Pars Today, mit Beginn der Sommerzeit sind die Abendsendungen auf 7300 kHz im 41 Meter Band hier mit SEMPO-Werten zwischen 3 und 5 zu empfangen. Die Empfangsqualität ist recht gut und Störungen treten meistens nur geringfügig auf. Herzliche Grüße, eure Hörerfreundin Martina. In einer weiteren Mail eine Woche später bezieht sich unsere Hörerfreundin auf die Beantwortung ihrer Frage zur Familie Tavoso. Danke, dass meine Frage in der Hörerpostsendung beantwortet wurde. Selbstverständlich kenne ich die Familie Tavoso nicht persönlich. Im Deutschlandfunk gab es im Jahr 2016 einen Beitrag über Pistazien im Iran. Unter anderem wurde auch über das Geschäft der Familie Tavoso berichtet. Der Vater von Ali Tavoso ist auf einem Foto abgebildet. Er kommt so freundlich rüber. Am liebsten hätten wir in seinem Geschäft eingekauft. Solche Geschäfte mit Produkten aus der Region oder gut hergestellten Lebensmitteln bevorzugen wir auch. Bei uns, etwa 20 Kilometer entfernt von Überlingen, werden im großen Stil Paprika, Auberginen, Gurken und Tomaten angebaut. Es gibt ja auch die Gemüseinsel Reichenau, wo hauptsächlich Salat, Gurken, Tomaten, Fenchel, Paprika, Melonen, Kräuter und so weiter angebaut und in hiesigen Supermärkten verkauft werden, aber auch an kleinen Ständen vor Ort. Viele Grüße vom Bodensee, Martina Pohl. Danke, liebe Hörerfreundin, für Ihre Informationen. Es ist gut, wenn immer mehr Menschen sich auf den Einkauf regionaler Produkte konzentrieren und damit sicherlich zu einer Schonung der Umwelt beitragen und gleichzeitig auch noch die Produzenten in ihrer Region unterstützen. Sehr erfreulich für uns ist auch die Zufriedenheit bezüglich des Empfangs in der Sommerperiode von UM Bernd Seiser. Ich bin mit Ausnahme vom 30. März, wo schlechter Empfang war, mit meist SIMPO 34343 oder 343 mal die 3 zufrieden. Bedauerlich halt, dass es nun andere Stammhörer mit schlechterem Empfang betrifft, wie Volker Wilschrei. Ja, das tut uns auch leid. Nach den Mails von Frau Pohl und OM Bernd Seiser bleiben wir noch weiter in Baden-Württemberg, denn zuverlässig, wie immer, ist auch diese Woche wieder eine Mail von unserem Stammhörer Helmut Matt im Breisgau eingegangen, die wir nun vorlesen wollen. Liebe Freunde von IRIB, Pars Today in Teheran, heute sende ich Ihnen meine Empfangsberichte Nummer 2881 bis 2899. Sicher sind Sie schon gespannt zu erfahren, wie Ihre Sendungen nach dem Frequenzwechsel hier im Breisgau zu empfangen sind. Nun, um es kurz zu machen. Wie bereits im vergangenen Sommer lässt die Frequenz 7300 kHz kaum etwas zu wünschen übrig. Mit meiner Loopdach-Antenne kann ich den deutschen Dienst von IRIB Pars Today fast durchgehend in guter bis sehr guter Qualität hören. Die Empfangsberichte sprechen, wie ich denke, für sich. Da an manchen Tagen eine leicht übersteuerte Modulation hörbar war, habe ich mir zum Vergleich einmal ein paar der Sendungen aus dem Online-Archiv angehört und dabei festgestellt, dass die Übersteuerung offensichtlich nicht am Sender entsteht, sondern bereits bei der Aufnahme der Sendung stattgefunden haben müsste. Das heißt, die Sendung wurde mit einem zu starken Pegel aufgenommen. Danke sehr, lieber Herr Matt, für diesen Hinweis, den wir gerne weitergeben. Aber die Mail von unserem Breisgauer Stammhörer geht noch weiter. Leider fehlt mir die Zeit, auf jeden Ihrer Sendebeiträge, der mir gefallen hat, im Detail einzugehen. Ein Programmpunkt verdient aber auf jeden Fall besondere Erwähnung. Sehr philosophisch ging es in der Sendung vom 7. April zu. Ihr Beitrag, die Zeit, Gelegenheiten, die nicht zurückkehren, hat mir sehr gut gefallen. Es war hochinteressant zu hören, aus welchen Denkansätzen heraus die Zusammenhang von Zeit und Sein in der Islamischen Republik Iran betrachtet und interpretiert wird. In Martin Heideggers frühem Werk »Sein und Zeit« definiert sich die Zeit des Daseins im menschlichen Leben aus dem Ereignis des Todes. Der Tod ist es, der den vor dem Dasein liegenden Entscheidungsraum absteckt. Wird der Mensch sich dieser Begrenztheit bewusst, sollte daraus ein Bewusstsein resultieren, dass es wichtig ist, sich der Zeit, die uns zur Verfügung steht, sinnvoll zu nutzen und unser Leben auf die Zeit hin auszurichten und das Leben in eine positive, nutzenstiftende Richtung zu bewegen. Wie viele Möglichkeiten sinnvoller, ja auch schöpferischer Nutzen von Lebenszeit es gibt, wurde in diesem interessanten, zum Nachdenken anregenden Hörbeitrag in vielerlei Facetten beschrieben. Nein, es sind nicht die Sensationen und vielfältigen Ablenkungen unserer ach so modernen Welt, die unsere Zeit mit Sinn erfüllen. Eine sehr treffende Beschreibung der Schwelle, an der Zeit und Ewigkeit sich begegnen, finden wir in einem späten Aufsatz des bereits zitierten Philosophen Martin Heidegger. Diese Worte möchte ich ergänzend hier zitieren. »Das Einfache verwahrt das Rätsel des Bleibenden und des Großen. Unvermittelt kehrt es bei den Menschen ein und braucht doch ein langes Gedeihen. Im Unscheinbaren des Immerselben verbirgt es seinen Segen. Die Weite aller gewachsenen Dinge, die um den Feldweg verweilen, spendet Welt. Im Ungesprochenen ihrer Sprache ist Gott erst Gott. Den heutigen Menschen fällt nur noch der Lärm der Apparate, die sie fast für die Stimme Gottes halten, ins Ohr. So wird der Mensch zerstreut und weglos. Den Zerstreuten erscheint das Einfache einförmig. Das Einförmige macht überdrüssig. Die Verdrießlichen finden nur noch das Einerlei. Das Einfache ist entflohen. Seine stille Kraft ist versiegt. Der Feldweg. Ganz herzlichen Dank für Ihren wertvollen Beitrag, lieber Herr Matt. Es ist immer wieder gut zu wissen, zu welchen Anregungen unsere Sendungen führen können. Wir würden uns freuen, wenn mehr Hörerfreunde dies dokumentierten. Schwerpunkt für die Zuhörerinnen und Zuhörer sollte der Inhalt unserer Sendungen sein. Das wäre ideal. Wir wollen noch einmal einen Satz aus dem Feldweg von Martin Heidegger aufgreifen, den Herr Matt zitiert hat. Den heutigen Menschen fällt nur noch der Lärm der Apparate, die sie fast für die Stimme Gottes halten, ins Ohr. So wird der Mensch zerstreut und weglos. Heidegger, der schon 45 Jahre tot ist, hat die Apparate der damaligen Zeit als Gefahr für die Menschen angesehen, als Gefahr dafür, dass sie die Menschen vom Weg ablenken, vom eigentlichen Weg. Was würde er wohl heute sagen, wo sich die Technik im Zeitalter des Internets immer schneller verändert und noch viel mehr die Menschen zerstreut und weglos machen kann? Der Islam bietet unter anderem den Fastenmonat Ramadan an, um den Menschen auf den Weg seines Schöpfers zu lenken und die materielle Welt in ihre Schranken zu verweisen. Danke nochmals, Herr Matt, dass Sie uns und unsere Hörer zu solchen Gedankengängen angeregt haben. Wir verbleiben wie immer mit Rode Hoffes. Gott schütze Sie. Bis zum nächsten Sonntag. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.